Einen schönen guten Morgen. Ich sehe die Elisabeth Höhne nicht. Ich weiß nicht, ob sie heute da ist. Ich glaube nicht, gell? Okay. Ich habe noch ein Predigtskript für Sie dabei, deswegen frage ich. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Friedrich-Georg Martin. Ich bin Ältester hier in der Gemeinde. Ich bin kein Pastor, das mal vorweg. Ich bin Chemiker, ich arbeite bei der BASF. In der BASF gibt es so einen netten Spruch, der heißt, wenn die BASF jemals einen Pastor einstellen würde, dann wäre die wesentlichste Qualifikation, die er haben müsste, er müsste Chemiker sein. Ich bin also schon mal dabei, mich in die Stadtlöcher aufzumachen. Zweite Vorbemerkung, um Plagiatsvorwürfen vorzubeugen, neben den Gedanken, die ich meiner Ansicht nach selbst eingebracht habe, habe ich wesentliche Illustrationen zu der Predigt von Rick Warren übernommen und aus dem Buch von N.T. Wright, Glaube und was dann, ja, auch mich inspirieren lassen. Die Bibelstellen zu dem heutigen Predigt, die gebe ich im Einzelnen dann während der Predigt an. Die Predigt kam dadurch zustande, dass wir im Jahr der Bibel sind und ich mir überlegt habe, was sage ich dazu, was sage ich persönlich dazu, will ich in 5 Minuten, da kann ich mich wahrscheinlich nicht darauf beschränken, was dazu sagen, weil mir das Thema so am Herzen liegt und deswegen kommt die Predigt auch zustande. Ja, Gott will mit uns sprechen, Gott will mit dir sprechen. Eine der wesentlichsten Aussagen der Bibel ist, dass Gott sich uns offenbart hat, dass er uns bekannt gemacht hat, dass er sich uns bekannt gemacht hat, dass Gott spricht. Durch die ganze Bibel hindurch finden wir den Satz, und Gott sprach. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sagte dies und Gott sagte jenes. Gott spricht. Du wurdest geschaffen, damit du eine persönliche Beziehung zu Gott haben kannst. Gott schuf dich, um dir seine Liebe zu zeigen. Gott schuf dich, damit du ihn lieb gewinnst und dass du ihn gut kennst oder ihn kennenlernst. Um Gott zu kennen, um eine Beziehung zu ihm zu haben, musst du mit ihm reden. Und Gott braucht die Gelegenheit, um mit dir reden zu können. Ohne dich auf die Kommunikation mit Gott einzulassen, wird es keine Beziehung geben. Kommunikation, und das wird wahrscheinlich jeder von euch schon erlebt haben, ist nicht immer ganz einfach. Sie kann leicht missverstanden werden. Ich persönlich habe da ein kleines Problem. Ich bin mit nur einem funktionierenden Ohr auf die Welt gekommen und das ist immer noch so. Und als Kind habe ich mir etwas angewöhnt. Es ist leider keine Tugend, denn ich habe aus dieser Not eine Untugend gemacht. Wenn meine Eltern etwas von mir wollten, dann habe ich mich doch recht oft schwerhörig gestellt. Einfach auf das hörende Ohr legen und schon war der Empfang weg. Das ist lange her. Aber man kann sich der Kommunikation entziehen. Ich weiß, ihr habt dieses Problem nicht, hoffentlich nicht, aber es ist ein Beispiel, um das zu illustrieren, was Kommunikation angeht. Wenn Cornelia, meine Frau, mit mir sprechen will, dann erstens, ich höre sie nicht immer und zweitens, selbst wenn ich sie höre, verstehe ich sie nicht immer. Wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet, es wird besser, aber dennoch höre ich sie nicht immer und ich verstehe sie nicht in jedem Fall. Ich liebe meine Frau von Herzen. Aufrichtig, aber ich höre sie nicht immer und ich verstehe sie auch nicht immer, selbst wenn ich sie höre. Also sollte ich Ähnliches auch aus meiner Beziehung zu Gott erwarten, dass ich Gott nicht immer reden höre oder selbst wenn ich ihn reden höre, nicht immer verstehe. Doch es wird besser. Mit der Zeit wird es leichter, Gott zu verstehen. Man könnte dann auch fragen, hat Gott jemals hörbar zu dir geredet? Nein, wozu hätte Gott das nötig? Gott muss nicht durch mein Ohr hindurch zu mir reden. Gott kann direkt zu meinem Herzen, zu meinem Verstand sprechen. Genauso wie jetzt Dutzende von Radioprogrammen, von Fernsehprogrammen durch diesen Raum hindurch strahlen und Tausende von Handygesprächen durch diesen Raum hindurch übertragen werden, übrigens die Gelegenheit, jetzt mal nachzugucken, ob das Handy stumm geschaltet ist. Ja, genauso wie das Handy auf Empfang gestellt sein muss, wie wir selbst der Adressat sein müssen, genauso wie wir mit dem Computer uns ins Internet einwählen müssen, um zu mailen, skypen, chatten, twittern oder wenn wir unseren Lieblingsradiosender hören wollen, genauso wie wir die richtige Frequenz einstellen müssen, genauso müssen wir Gott gegenüber auf Empfang gehen, wenn er zu uns spricht. Das ist kein neues Konzept. Vor 2000 Jahren hat Jesus etwas ganz Ähnliches gesagt. Ihr findet das in Lukas 8, Vers 8 oder auf Seite 86 in den Bibeln, die ihr am Eingang bekommen habt. Dort steht in Lukas 8, Vers 8, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was meint Jesus damit? Er sagt, wir müssen auf Empfang gehen. Du musst auf Empfang gehen. Heute werden wir uns das Gleichnis, das Jesus hier dort seinen Zuhörern erzählt hat, näher anschauen. Aber bevor ich dir die einzelnen Dinge dort auslege, möchte ich noch drei Gründe nennen, warum das wichtig ist. Du magst denken, das ist doch nicht wichtig. Oh doch, es ist sehr wichtig. Denn erstens, es beweist, dass du zu Gottes Familie gehörst. Zweitens, Gott will dir den besten Weg für dein Leben zeigen. Sprüche 3, Vers 6 sagt, denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Drittens, Gott will dir helfen. Gott will mir helfen, genau die Person zu sein, wie er mich liebevoll gemacht hat. Wenn du auf Gottes Stimme hörst, dann weißt du, du hast eine Beziehung zu ihm. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus in Johannes 10. Dann weißt du auch, dass du auf dem Weg bist, den Gott für dich persönlich gedacht hat. Wie höre ich Gott reden? In Lukas 8 erzählt Jesus dieses Gleichnis. Man nennt es beispielsweise das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld oder das Gleichnis vom Sämann. Er macht an einem Beispiel, das alle Menschen seiner Zeit sofort verstanden haben, eine geistliche Wahrheit deutlich. Er beginnt dort. Ein Sämann ging aus, um zu säen. Damals hatten die Landwirte keine Sämaschinen. Sämaschinen, die heutzutage jedes einzelne Korn in die Erde stecken und mit Erde bedecken, sondern damals hatten die Landwirte eben nicht diese Hilfsmittel, sondern die einzige Chance, die sie hatten, war, das Land vorzubereiten und den Samen in weitem Bogen auszustreuen. Das ist auch heute noch in Ländern so, in denen es keine Maschinen gibt. Ihr seht auf dem Bild dort von Van Gogh, zumindest das eine, was auf diesem Bild authentisch ist, ist diese Stofftasche, die der Landwirt hier umhat, die der Sämann umhat, um den Samen auszustreuen. Holzklocks hatte damals in Israel keiner an den Füßen. Einiges von dem Samen, sagt Jesus, fällt auf den Weg. Anderes auf das Felsige, wieder anderes fällt unter das Unkraut, wieder anderes fällt auf fruchtbaren Boden. Jesus sagt, diese vier Arten von Boden stellen vier Einstellungen dar, die ich haben kann, und die Einstellung bestimmt, ob ich Gott höre oder eben nicht. Deshalb ist das Gleichnis von großer Bedeutung für uns. Abhängig von der Art von Boden resultieren vier verschiedene Reaktionen, wenn Gott spricht. Gott ist ständig bereit, mit dir zu reden. Wusstest du das? Du bist nur nicht auf Empfang. Jesus sagt, der Sämann repräsentiert Gott, der die Saat großzügig ausstreut. Die Saat entspricht dem, was Gott dir sagen will. Es ist sein Wort. Der Boden entspricht meinem Herzen, meinem Geist. Es hängt an meiner Einstellung, wie empfänglich ich für Gottes Wort bin. In diesem Gleichnis sagt Jesus, dass es vier Dinge gibt, die ich tun muss, um Gott zu hören. Wenn ich Gott hören will, wenn ich hören will, wie Gott zu mir redet, dann muss mein Herz erstens offen sein für Gott. Ich muss willens sein, Gott zu hören und mich nicht aufs Ohr legen, denn das erste Hindernis, Gott zu hören, ist Widerstand, ist ein verhärtetes Herz. Jesus spricht darüber in Vers 5. Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und es wurde zertreten und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Worüber spricht er hier? Auf dem Feld sind eben diese Wege, enge Wege waren es damals, nicht die Breiten von heute, auf denen Traktoren und Mähdrescher fahren können, sondern enge und schmale Wege, auf denen der Landwirt entlang gegangen ist, in circa 7 Meter Abstand, um den Samen auszustreuen, indem er auch später durch das Feld hindurch zu anderen Feldern gegangen ist, indem die Leute von einem Ort zum anderen auch kamen. Der Landwirt will nicht zu viel kostbaren Boden verdichten, deshalb sind diese Wege eng und schmal, aber sie sind verdichtet. Sie sind fest und hart durch all das Treiben, das über sie hinweggeht. Viele Herzen sind schwer und belastet von dem vielen Treiben in ihrem Leben und werden dabei hart und niedergedrückt. Jesus sagt, wenn der Sämann den Samen ausstreut, dann fällt einiges auf den Weg. Kein Same, der auf den Weg fällt, hat irgendeine Chance, Wurzeln zu schlagen, weil der Boden eben hart ist. Die Saat kann nicht eindringen, sie liegt nur an der Oberfläche, sie wird zertreten, die Vögel kommen, sehen den Samen, sie fressen ihn weg, bevor er keimen kann. Gottes Wort rauscht an diesem Herzen vorbei. Wenn du Gott nicht hören kannst, dann kann das daran liegen, dass dein Herz hart geworden ist. Das Erste, was ich tun muss, ist, empfänglich für Gottes Wort zu werden. Darauf zu achten, dass mein Herz offen ist. In Vers 12 erklärt Jesus uns die Bedeutung. Die aber auf dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Was sagt er damit? Was ist die Entsprechung für den Weg? Der Weg hat zwei Entsprechungen. Er ist hart und er ist eng. Kennst du solche Herzen? Sie sind hart und eng, sie sind hartherzig und engstirnig und sie sind noch nicht mal für die Möglichkeit offen, dass Gott zu ihnen reden könnte. Sie glauben noch nicht einmal, dass es möglich sein könnte, dass Gott mit ihnen redet. Kein Wunder, dass sie es nicht erleben, denn sie sind hartherzig, wie der Weg hart ist. Du hast sicher schon bemerkt, dass der Empfang bei einem Handy sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Zum Beispiel in einem Aufzug. Kannst du mich noch hören? Verstehst du mich noch? Da liegt ein geistliches Prinzip zugrunde. Wir müssen empfangsbereit sein. Der Punkt dabei ist, dass wir Gott manchmal gar keine Chance geben, zu uns zu reden, weil wir meinen zu wissen, was er uns zu sagen hat, und wir wollen es nicht hören. Wir wollen das tun, was wir selbst uns vorgenommen haben und nicht das, was er will. Unsere Herzen sind hart. Der harte Boden steht für das harte Herz und den verschlossenen Geist. Wie kommt es zu einem harten Herzen? Was ist es, was Herzen hart macht? Es gibt drei geistige Hindernisse. Erstens, Stolz. Wenn ich stolz bin, dann denke ich nicht im Leben daran, dass ich Gott brauchen könnte. Du sagst dir, ich kriege das allein gestemmt. Ich brauche keinen anderen dazu. Also wozu sollte ich überhaupt auf Gott hören? Wozu sollte ich beten? Ich brauche ihn nicht. Stolz, das erste geistige Hindernis. Zweitens, Angst. Angst ist eine geistige Blockade. Viele Menschen hören Gott nicht, weil sie panische Angst davor haben, Gott könnte zu ihnen reden. Aber Gott ist kein Einbrecher. Sie haben die Angst, dass wenn Gott zu ihnen reden würde, könnte er sie in irgendeine Art von religiösem Spinner, ein Fanatiker oder sonst etwas verwandeln. Wenn sie selbst eher introvertiert sind, dann haben sie vielleicht das Bild eines Hippies vor Augen, der durch die Straßen geht und laut ruft, preis den Herrn, alle Wege. Das versetzt jemanden, der introvertiert ist, natürlich in Angst und Schrecken. Gott ist aber anders. Jesus ist der Retter. Er ist gekommen, um dich frei zu machen. Je mehr du Gott kennst, desto natürlicher wirst du und nicht verrückt oder gewalttätig. Je mehr du Gott kennst, desto natürlicher wirst du die Person, die Gott vor Anfang der Welt an gedacht hat. Stolz verschließt uns das Herz für Gottes Reden. Angst wird das Herz zuschnüren und das noch ein drittes. Das dritte ist Bitterkeit. Wenn ich in einer Verletzung, wenn ich an Groll festhalte, wenn ich jemandem etwas nachtrage, dann werde ich nicht auf Gott hören können, denn mein Herz ist verhärtet. Es sind Dinge in deinem Leben geschehen, die dich verletzt haben. Es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich herzlich leid. Aber wenn du dies nachträgst, dann geschieht Folgendes. Dein Herz verhärtet sich. Es wird kalt und abwehrend und abweisend. Selbst Gottes Liebe gegenüber. Warum in aller Welt hat Gott das zugelassen? Du wirst sehr abweisend und verschließt dein Herz und Gott gegenüber. Einige von euch haben in der letzten Woche tiefe Verletzungen erlebt. Einige von euch tragen Wunden mit sich herum, die Jahre alt sind. Ich möchte dir als einer der Ältesten der Gemeinde, der dich schätzt, der dich liebt und der das Beste für dich wünscht, Folgendes sagen. Du musst die Verletzungen loslassen. Nicht um derer Willen, die dich verletzt haben, sondern um deiner selbst Willen. Der Ärger nagt an dir. Du bestrafst damit nicht die Person, die dich verletzt hat, du bestrafst dich selbst. Du fügst deinen Verletzungen eine weitere, eine selbstgemachte hinzu. Du solltest dies wirklich loslassen. Was Jesus für dich getan hat, das hast du dir nicht verdienen können. Er hat dir im Voraus vergeben, nicht aufgrund deines Verhaltens. Du musst also das loslassen, was du nachträgst, weil du sonst mit deinem eigenen Leben nicht weiterkommst. Wenn du jemandem vergibst, dann bist du es, der befreit wird, nicht derjenige, der dich verletzt hat. Dann ansonsten wird dein Herz härter und härter. Ein verbittertes Leben ist ein Leben auf dem Weg. Es wird niemals Frucht tragen. Eine kluge Reaktion auf Verhärtungen im Leben steht in Jakobus 1,21. Dort sagt Gott dies. Deshalb legt alle Unsauberkeit und alles Übermaß an Schlechtigkeit ab. Das kann auch bedeuten, dass du Dinge, die du liest oder die du anziehst, aufhören solltest zu lesen oder anzusehen. Und als zweites, und jetzt ist es da wieder, und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut, mit Demut auf, das eure Herzen, eure Seelen zu erretten vermag. Das eingepflanzte Wort, das Reden Gottes und der Schlüssel dazu, wie man es aufnimmt, nehmt es mit Demut auf. Ich sage Gott manchmal, ich habe wieder mal versucht, auf eigene Faust zu schaffen und bin gegen die Wand gelaufen. Den Weg, den ich gehe, finde ich nicht gut. Ich nehme jetzt den Plan für mein Leben an, den du gemacht hast, und lege meinen eigenen Plan zur Seite. Ich will auf dich hören. Ich muss ein offenes Herz und einen empfänglichen Geist kultivieren. Wenn ich Gott hören will, dann muss ich zweitens mir Zeit zum Zuhören nehmen. Ich achte auf ein offenes, empfangsbereites Herz. Ich nehme mir die Zeit, Gott zu hören. Dazu muss ich einen Gang, meist aber mehrere, herunterschalten. Dann erst, wenn ich still bin, ganz still, werde ich das Flüstern Gottes hören. Warum? Weil das zweite Hindernis für mich, vielleicht auch für dich, Eile ist. Wenn du in Eile bist, kannst du Gott nicht hören. Wenn wir in Eile sind, dann wird Gott in den Stapel unserer Aktivitäten ganz unten drunter gemischt. Später Gott, nicht jetzt. Gott kommt zu kurz, wir lassen ihn links liegen. Ich habe heute keine Zeit, mit Gott zu reden. Ich habe heute keine Zeit zum Beten. Ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen, still zu sein, die Bibel zu lesen und zu warten, bis Gott endlich mit mir redet. So oft kommt es vor, dass ich sage, Herr, sag mir, was ich tun soll, aber bitte schnell. Sprich doch Gott. Gott sagt, nein. Du musst dir Zeit nehmen für mich. Du musst mit der Drehzahl runter. In Lukas 8 spricht Jesus von der zweiten Art von Boten, auf die der Same fällt. Und anderes fiel auf das Felsige. Und es, als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Dies ist der felsige Boden, der Boden, unter dem direkt eine dicke Felsschicht ist. Es ist also nicht ein Boden mit ein paar Steinen drin, sondern es ist eine hauchdünne Humusschicht und drunter geschlossener Fels. Nur dort, wo die Humusschicht dick genug ist oder aber der Fels unterbrochen ist, durchbrochen ist, finden die Wurzeln genügend Wasser, ansonsten nicht. Ohne Wasser aber, wenn die Hitze kommt, verwelken die Pflanzen schnell. Wenn du keine Wurzeln hast, die tief hinuntergehen, sondern nur kurze Oberflächenwurzeln und eine Felsschicht unter dir, dann keimt dein Glaube, er sieht das großartig aus, aber dieser Glaube hält nicht lange, dann ist er verwelkt. Das ist es, was Jesus dann in Vers 13 sagt. Die aber dem Felsigen sind die, welche, wenn sie hören, es mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Der felsige Boden entspricht dem oberflächlichen Geist. Er ist nicht tiefgründig, nicht gründlich. Es passiert oft, dass wir Gottes Wort hören, begeistert sind, aber keine Änderung in unserem Leben zulassen. Wir reagieren oberflächlich, vorsichtig abwartend, vielleicht auch ausschließlich emotional. Wir lassen uns anrühren, aber wir nehmen uns nicht die Zeit, das Wort tief in unser Leben einsinken zu lassen, es anzuwenden. Mit Gottes Hilfe könnte es gelingen, ich könnte beginnen, Verhaltensmuster zu ändern. Sicher, es würde lange dauern, bis das Verhalten, so wie Jesus es will, in Fleisch und Blut übergegangen ist, bis mein Charakter ein Stück Christus ähnlicher geworden ist. Aber meist lassen wir diese Entscheidungsmöglichkeit gar nicht zu. Viele kleine Verhaltensänderungen über Jahre hinweg eingeübt, machen den Charakter aus. Gott will unseren Charakter Christus ähnlich werden lassen, wenn ich das will, wenn du das willst. Oft, viel zu oft, treffen wir aber diese Entscheidung nicht. Ich persönlich kann die vielen Male nicht zählen, die ich auf christlichen Konferenzen war, fantastische Predigten gehört habe, tolle Gemeinschaft hatte, begeistert und aufgedreht war und anderen davon erzählt habe und dann, als die Begeisterung weg war, feststellen musste, dass sich bei mir nichts geändert hatte. Ich hatte dem Wort Gottes nicht erlaubt, die Felsschicht meines Lebens aufzubrechen, so hat es keine Auswirkungen. Andererseits war meine Erwartung, wenn ich das nächste Mal zu so einer Konferenz gefahren bin, dass ich genau wieder so etwas erlebe. Man kann zu Konferenzen, man kann zur Gemeinde kommen, um angerührt zu werden und trotzdem nicht zulassen und nicht daran arbeiten, dass Gottes Wort tiefe Wurzeln im eigenen Leben entwickelt. Man kann die Freude, den Kick, das High-Erlebnis suchen, aber nicht Gott. Gott will in unserem Leben Raum gewinnen. Er will, dass wir ihn suchen, uns nach ihm sehnen und nicht nach der Ausschüttung von Glückshormonen. Aber es kommt eben dann doch ja, öfter vor, dass wir das nicht, dass wir das tun. Wenn wir andererseits Gott folgen, verspricht er uns dadurch tiefgründige Freude, bei der wir dann, der eine vielleicht öfter, der andere vielleicht weniger oft, auch erleben, dass Gott uns Glück und Freude schenkt. Man kann das Wort Gottes hören in der Predigt oder im Radio oder wo auch immer und zur Tür hinausgehen und vergessen, worum es Gott ging. Aber es war eine gute Predigt. Das ist auch der Grund, weshalb wir dich ermutigen, deine eigene Bibel mitzubringen, damit du die Dinge, die dir wichtig geworden sind, anstreichen kannst. Vielleicht hast du auch eine Bibel, in der du Dinge notieren kannst oder ein Tagebuch. Am Büchertisch hinten findest du unterschiedliche Bibelausgaben, auch solche, wo man sich Dinge aufschreiben kann. Dinge, die Gott einem gezeigt hat. Dort findest du auch Materialien zum Bibellesen. Du findest auch Probeexemplare des Bibellesebundes. Und beim Bibellesebund beispielsweise kannst du solche Materialien abonnieren. Sie kommen dann regelmäßig ins Haus. Du musst dich nicht mehr darum kümmern. Die Lernforschung hat genau das bestätigt, was Jesu Jünger praktiziert haben. Sie haben das, was sie von Jesus gehört haben, aufgeschrieben. Sie haben es anderen weitererzählt. Sie haben es auswendig gelernt. Nur zuhören führt dazu, dass man nach 72 Stunden 90% von dem, was man gehört hat, vergessen hat. Es ist weg. Zuhören und Aufschreiben führt dazu, dass man nur 60% vergisst. Zusätzlich jemand anderen etwas innerhalb von 12 Stunden erzählen führt dazu, dass man nur 40% vergisst. Mir persönlich ist es wichtig, Bibelverse auch auswendig zu lernen, zu denen ja, Gott mit mir geredet hat, um mich daran zu erinnern. Und dann, wenn der Heilige Geist mich daran erinnert, ja, und meine Einstellung stimmt, dann wird Gott Veränderung bewirken. Beachte, dass hier gesagt ist, für eine Zeit glauben Sie und in der Zeit der Versuchung fallen Sie ab. Ich wünsche mir, dass ich nicht so bin. Du wünschst dir, dass du nicht so bist. Du möchtest eine tief in Jesus verwurzelte und nicht eine oberflächliche Person sein. Du möchtest das, was Gott dir gezeigt hat, bewahren. Du möchtest nicht nur oberflächlich Christ sein, sondern tiefe Wurzeln haben, damit, wenn die nächste Rezession kommt und Jahre andauert, du dann wie ein Mensch bist, der einem Baum vergleichbar ist, der an einem Fluss steht und seine Wurzeln zum Fluss hinstreckt und trotz der Dürre grün bleibt und Früchte trägt. Dann, wenn die Stürme kommen und jemand in deiner Familie krank wird oder ein Bekannter stirbt, dass dies sich nicht wegbläst und umhaut, sondern dass du mitten in aller Trauer, mitten in allem Schweren ein Halt sein kannst für andere. Deshalb ist es wichtig, dass du dir die Zeit nimmst für Gott. Wie entwickelt man Wurzeln, die tief reichen? Wie entwickelt man geistliche Wurzeln? Auf zwei Arten und Weisen. Eine tägliche Zeit mit Gott und wöchentlich ein Treffen in der Zweierschaft oder Kleingruppe, im Hauskreis mit anderen Christen. Dies mit beiden Dinge, nämlich die tägliche Zeit mit Gott und das wöchentliche Treffen mit anderen Christen. Für das ja, muss ich mir Zeit nehmen. Du musst Zeit mit einem oder mehreren Christen verbringen. Das sind die beiden wichtigsten Hilfsmittel, um Wurzeln zu entwickeln. Wenn du keine regelmäßige Zeit mit Gott verbringst, wirst du geistlich vertrocknen. Und wenn die Stürme des Lebens kommen, wirst du nicht in der Lage sein, die Situation zu bewältigen oder eine Stütze für andere zu sein. Wie gestalte ich so eine persönliche Zeit mit Gott? In den Bibelleseplänen hinten am Büchertisch findest du jeweils auch eine Anleitung oder in der Orientierung vom Bibellesebund steht jeweils auf Seite 8 eine ganzseitige Erklärung dazu, wie man eine Zeit mit Gott verbringt. Wir haben in der Gemeinde auch ein Seminar, die Newcomer Class, und auch das ist ein Schwerpunkt in der Newcomer Class. Aber es führt keinen Weg daran vorbei. Du musst dir Zeit nehmen, auf Gott zu hören, und du musst dir Zeit nehmen, mit einem oder mehreren anderen Christen, um dich auszutauschen, was dir bei der Umsetzung von Gottes Wort in dein Leben wichtig ist. Gott spricht zu mir durch meine Geschwister im Glauben, denn keiner von uns hat eine komplette Sicht auf das Leben. Ich habe das nicht und du hast es nicht. Ich kann im Leben meiner Geschwister Dinge sehen, die sie nicht sehen. Und sie können in meinem Leben Dinge sehen, die ich nicht sehe. Denn jeder von uns hat Scheuklappen auf und noch mindestens einen blinden Fleck. Ich lerne von den Menschen in meinem Hauskreis, von meinem Zweierschaftspartner und versuche, das dann auch umzusetzen. Wenn du nicht in einem Hauskreis oder in einer Zweierschaft bist, dann möchte ich dich ermutigen, so eine Gemeinschaft zu suchen. Die Bibel sagt uns in Hebräer 10, 27, 24, lasst uns aufeinander achten und uns zu guten Taten und uns zur Liebe anspornen. Wir alle brauchen Ermutigung. Wir brauchen jemanden, der uns an den Stellen in unserem Leben, an denen wir kämpfen und uns schwer tun, Gottes Willen zu tun, auch unterstützt, uns ermutigt, weil es manchmal Monate, manchmal Jahre dauern kann, wirklich eine Verhaltensänderung zu bewirken. Wir brauchen Menschen, die zu uns stehen und zu denen wir auch widerstehen. Wenn ich Gott hören will, wenn du Gott hören willst, dann muss ich drittens immer wieder in meinem Leben aufräumen und ich muss die Dinge, die mich von Gott wegziehen, aus meinem Leben entfernen. Gottes Wort, das du gehört hast, wo du dir vorgenommen hast, Dinge umzusetzen, kommt nicht zum Zug, wenn dein Herz von anderen Dingen in Beschlag genommen wird. Du bist so mit Gedanken, Plänen, Aktionen oder Sorgen beschäftigt, dass Gott nicht zu deinem Herzen durchdringen kann. Dein Herz ist in Beschlag genommen. Das ist wie ein Neujahr um 0 Uhr. Man versucht, seine Liebsten anzurufen und die Leitung ist ständig besetzt. Wenn Gott zu mir reden will, dann bin ich oft so beschäftigt und von Dingen in Beschlag genommen, dass meine Seite der Leitung besetzt ist. Ich gebe ihm keine Chance, zu mir durchzudringen. Die Dinge, die dich so in Beschlag nehmen, dass du an deinem eigenen Entschluss, Gottes Wort umzusetzen, nicht weiterkommst, diese Dinge musst du in den Griff bekommen und entfernen. Jesus sagt in Vers 7, andere Saat fiel unter die Dornen, das ist Unkraut. In unseren Breiten ist das Unkraut meistens ohne Dorn, es gibt nur die Disteln, die dornig sind. Das Unkraut ging mit auf und erstickte die Saat. Dies ist die dritte Art von Boden, der Boden mit Unkrautsamen drin. Gott spricht, die Saat keimt, sie geht auf und wächst. Aber so wie sie beginnt zu wachsen, geht das Unkraut auch mit auf. Jeder von uns kennt vermutlich Winden. Winden sind mein persönlicher Favorit unter den Unkräutern. Sie heißen so, weil sie sich um den Getreidehalm herum hochwinden und mit ihren Blättern jeden grünen Fleck der Pflanze umgeben, so dass die Pflanze alles Licht und alle Nährstoffe und alles Wasser abgenommen bekommt. Damit wird es der Pflanze schwer gemacht. Sie trägt keine Frucht, nur das Unkraut vermehrt sich. Jesus legt die Bedeutung dieser Bodensorte in Vers 14 aus. Die Saat, die unter das Unkraut fiel, steht für diejenigen, die hören. Sie hören Gott reden, sie kommen in die Gemeinde, sie lesen vielleicht in der Bibel. Aber sobald sie gehen, ersticken die Sorgen, der Reichtum, der Spaß, das Wort und sie bringen keine Frucht. Sie wachsen nicht im Glauben. Sie wachsen nicht so weit, dass sie Frucht bringen könnten. Dieser Vers ist vollgepackt mit Wahrheit. Lass mich deswegen eins nach dem anderen auspacken. Zunächst mal, sobald sie gehen. Hier steht, sobald sie gehen, werden sie vom Unkraut erstickt. Lass mich dir eine Frage stellen. Bist du ständig am Gehen? Bist du ständig auf dem Sprung? Wenn du ständig auf dem Sprung bist, wird das Wort Gottes keine Chance haben gegen die anderen Dinge, die dich beschäftigen. Psalm 46, 10 sagt Gott, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Wenn du ständig auf dem Sprung bist, dann werden dich andere Dinge ablenken. Sich in Beschlag nehmen lassen, ist das dritte große Hindernis. Das erste Hindernis war Widerstand, das zweite Eile, das dritte ist sich in Beschlag nehmen lassen. Wenn ich immer wieder mit etwas Neuem beschäftigt bin, werde ich das, was Gott mir in seinem Wort gezeigt hat, nicht umsetzen. Ich persönlich bin hier hochgradig gefährdet. Ich plane, ich gehe an meine Arbeiten und dann kommt ein Anruf dazwischen, ein Kollege steht mit einer wichtigen Sache in der Tür und will meine Aufmerksamkeit. Und ich versuche dann plötzlich mehrere Dinge gleichzeitig abzuarbeiten. In diesem ganzen Wust verliere ich dann manchmal komplett die Orientierung. Mir geht die Luft aus. Ich bin gestresst, ärgerlich, unproduktiv. Da hilft nur noch eins. Einen Halt einlegen, mir die Zeit für Jesus nehmen, auf Jesus sehen. Mich eins nach dem anderen von den Dingen verabschieden, die mich vereinnahmen. Denn es sind zweitrangige Dinge. Ich brauche die richtige Richtung. Ich muss meinen Kompass immer wieder neu an Jesus ausrichten. In meinem Büro habe ich deswegen zwischen dem Computerbildschirm auf der einen und dem Telefon auf der anderen Seite ein kleines Bild aufgestellt. Und auf diesem kleinen Bild sieht man ein Auto. Und dieses Auto ist irgendwo auf irgendeiner Straße unterwegs. Und unten drunter steht ein kleiner Spruch. Du kannst nicht durch Geschwindigkeit wettmachen, was dir an Richtung fehlt. Frage an mich ist, bist du noch in Beschlag genommen oder lebst du schon? Wer von verschiedenen Dingen in Beschlag genommen wird, wird in verschiedene Richtungen gezogen. Das ist kein Stretching, das ist Stress. Dieser Stress drückt einem den Lebensnerv ab, man ist dann nur noch erschöpft, kraftlos. Jesus nennt drei Dinge, die das Wort Gottes ersticken. Zuerst kommen die Sorgen. Sorgen sind Unkraut. Du bist so mit Problemen und dem Druck des täglichen Lebens beschäftigt, dass du Gott nicht hörst. Das Gegenmittel steht in Philipper 4, Vers 6. Sorgt um nichts, sondern lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir sollen auf Jesus schauen, nicht auf die Probleme. Er will die erste Priorität in unserem Leben sein. Dann kommt das Geld. Man kann so damit beschäftigt sein, die Schulden zu tilgen, so damit beschäftigt sein, die Kurse der Aktien zu verfolgen, so damit beschäftigt sein, die beste Strategie zur Altersversorgung zu finden, dass man keine Zeit für Gott hat. Das Gegenmittel steht in Matthäus 6, 33. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes. Auch hier ist es eine Frage der Prioritäten. Dann nennt Jesus noch den Spaß. Am Spaß ist nichts Falsches, denn Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Spaß zu erleben. Spaß war Gottes Idee. Er hat sich all das ausgedacht und uns die Fähigkeit gegeben. Aber du kannst so damit beschäftigt sein, Spaß zu haben, möglichst viel Spaß zu haben, dass du ihn, den Erfinder, vergisst. Das Gegenmittel steht in Psalm 34, Vers 5. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was du wünschst. Übrigens, was musst du tun, damit du Unkraut wächst? Nichts. Du musst nichts tun. Unkraut muss man nicht ansehen. Es wächst automatisch, oder? Wenn du Unkraut in deinem Blumenbeet hast, dann ist das meist ein Zeichen von Vernachlässigung, dass du dich nicht darum kümmerst. Es bedeutet, dass du Zeit mit Gott und Zeit mit anderen Christen vernachlässigst. Weißt du, was ich hier entdeckt habe? Dann, wenn ich keine Lust habe auf meinen Zweierschaftstermin, keine Lust habe, in den Hauskreis zu gehen, obwohl mein Kalender genügend Platz aufweist, dann ist es meistens höchste Zeit, damit ich diese Beziehung am meisten brauche. Ich fühle mich meistens zudem noch müde und kraftlos, aber trotzdem gehe ich in der Regel zumindest meistens hin und erlebe dann fast immer, dass Gott mir neue Kraft schenkt. Es sind die geistlichen Impulse, die ich nicht aus der Bibel oder der eigenen Lektüre bekomme, sondern die mir Christus nur durch den Bruder, durch die Schwester geben kann, damit ich ja wieder neu seine Gegenwart erlebe. Jesus sagt also, dass ich mir die Zeit zur Stille nehmen muss, um mich wieder neu auszurichten. Ich muss die Dinge, die mich in Beschlag nehmen, aussortieren. Ich muss sie identifizieren und ich muss sie dann loswerden. Das ist übrigens so wie mit dem Unkraut. Wenn man es einmal ausgerissen hat, ist es keine Garantie dafür, dass es nicht wiederkommt. Es wird wiederkommen. Ich muss es also immer wieder auch in meinem Leben angehen. Der Boden mit dem Unkrautsamen drin entspricht dem in Beschlag genommenen Herzen. Es ist kein hartes, verschlossenes Herz, kein oberflächlicher Geist, sondern es ist ein in Beschlag genommenes Herz. Wenn ich in Beschlag genommen bin, dann ist bei mir immer besetzt. Was du tun musst, um Gott zu hören, ist still zu werden, die Dinge, die ich im Schlag nehmen wollen, gezielt angehen und eliminieren. Wenn ich Gott reden hören will, muss ich viertens mit dem übereinstimmen, was Gott mir sagen will. Ich muss ihm nur gehorchen. Ich muss das tun, was er mir sagt. Ich muss ein offenes Herz bewahren. Ich nehme mir die Zeit, auf ihn zu hören. Ich eliminiere die Dinge, die mich im Schlag nehmen, und ich stimme mit dem überein, was er mir sagt. Was auch immer es sei, was er mir sagt, ich tue es. Achtung, hier ist der Schlüssel. Gott spricht mit den Menschen, die im Voraus die Entscheidung treffen, dass sie das tun werden, was er ihnen sagt, noch bevor er es ihnen sagt. Das bedeutet, ja zu Gott zu sagen. Gott, ich weiß nicht, was du mit mir vorhast. Wenn du möchtest, dass ich umziehe, dann ziehe ich um. Wenn du möchtest, dass ich eine Ausbildung mache, dann mache ich eine Ausbildung. Wenn ich heiraten soll, dann heirate ich. Wenn ich ledig bleiben soll, dann bleibe ich ledig. Ich sage im Voraus, dass meine Antwort ja sein wird, bevor du mir sagst, was ich tun soll. Das ist die Person, die auf Empfang gegenüber Gott geschaltet hat. Wenn du sagst, andererseits sagst, Gott, sag mir doch mal, was ich tun soll, und dann entscheide ich, ob ich deinen Plan besser finde oder meinen. Gott teilt in aller Regel uns seinen Willen nicht mit, damit wir ihn debattieren können, damit wir in Verhandlungen mit ihm eintreten können. Sollten wir auf die Idee kommen, Gott zu sagen, Gott, sag mir, ob ich diese Arbeit annehmen soll oder nicht, damit ich dann entscheide, Gott spart sich dann sein Reden. Seine Antwort ist einfach. Du machst, was du willst, also geh und triff deine Entscheidung. Wenn du so entscheiden willst, entscheide selbst. Was du tun musst, ist im Vorhinein zu sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Gott, ich sage Ja zu dir. Ich stelle dir einen Blankoscheck aus. Du sagst, was ich tun soll, und ich sage dir im Voraus, dass ich es tun werde. Das ist der gute Boden. Das ist der aufnahmebereite Boden, das empfangsbereite Herz. Vers 15. Die Saat, die auf den guten Boden fiel, aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen, mit Ausharren. Dies ist die vierte Sorte Boden. Wer seine eigene Bibel dabei hat, kann drei Dinge markieren, vorausgesetzt er hat eine Elberfelder, dann stehen die Worte genauso drin, wie ich sie jetzt nenne. Hören. Ich höre Gott zu. Bewahren. Ich erinnere mich an das, was Gott mir gesagt hat. Ich bewahre es auf. Das heißt auch, ich schreibe es auf. Ich erzähle einem anderen Christen, was ich erkannt habe. Ich lerne diesen Bibelvers auswendig. Drittens, ich gehorche mit Ausharren. Ich bin beharrlich darin, bis ich Frucht trage. Ich gebe das Ziel, das mein Charakter Christus widerspiegeln soll, nicht auf. Ich gebe nicht auf, auch wenn es Rückschläge gibt. Ich werde, selbst wenn ich hingefallen, wenn ich gefallen bin, aufstehen und weitermachen und mit Gottes Hilfe das Ziel erreichen. Das ist der gute Boden. Der gute Boden entspricht einem willigen Herzen. Als ich früher dieses Gleichnis in der Newcomer-Class ja auch gelehrt habe, in so letzten Jahrtausend, 1990er Jahren, da habe ich geglaubt, dass es hier um vier verschiedene Menschentypen geht. Für mich gab es da die Widerspenstigen, die Hartherzigen, die Oberflächlichen und dann noch die Guten. Ich glaube das nicht mehr. Was das Gleichnis an Entsprechungen hat, sind vier Herzenshaltungen, vier Einstellungen. Und ich kann an einem einzigen Tag alle diese Herzenshaltungen an den Tag legen. Du kannst all diese Herzenshaltungen am gleichen Tag haben. Im einen Moment sagen wir uns, ich brauche Gott nicht zu hören. Ich weiß, was er zu dem Thema meint und ehrlich gesagt, ich will es nicht hören. In der übernächsten Situation sagen wir zu Gott, Gott, ich brauche auf die Frage eine Antwort. Schnell, bitte schnell, sag mir, was du da tun würdest. Und Gott sagt etwas und ich denke, das ist gut, das ist super gut. Aber dann kommt ein Freund dazwischen und will dies von mir. Dann ist noch dieser Auftrag fertig zu machen, diese Prüfung vorzubereiten oder etwas für den Chor zu tun. Ja, und das Unkraut wächst. Dann aber ist es wieder so, dass du den Entschluss fasst, Gott, was du immer auch zu mir sagst, ich will es tun. Ich will dich, ich will dir nachfolgen und tun, was du sagst. Oft ist es aber eine dieser vier Einstellungen, die bei uns vorherrschend sind. Meinen persönlichen Favoriten habe ich euch genannt. Welche Einstellung ist es bei dir? Wenn es nicht der gute Boden ist, dann fasse auch jetzt den Entschluss, dass du, ja, daran arbeitest. Wie geht das? Indem du Gott das sagst, dass du daran arbeiten möchtest. Wichtig ist, dass du dann auch aufschreibst, was du tun willst und einen anderen Christen bittest, dich dabei zu unterstützen und ihr euch regelmäßig trefft, um daran zu arbeiten. Und Gott wird dies segnen und Frucht schenken. Ich möchte jetzt beten. Und werde nach dem Gebet eine Minute Zeit lassen für dein persönliches Gebet, in dem du das mit Gott besprechen kannst. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich möchte lernen, deine Stimme zu hören. Ich möchte kein verschlossenes Herz, ich möchte keinen oberflächlichen Geist, ich möchte kein in Beschlag genommenes Herz, ich möchte guter Boden sein. Ich möchte darauf achten, dass ich ein offenes, empfangsbereites Herz habe. Ich möchte dich hören. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dich mehr lieben und verstehen. Ich möchte jeden Tag mit dir leben. Ich möchte jeden Tag auf dich hören. Und selbst wenn es nur eine kurze Zeit ist, ich möchte den Entschluss treffen, auf dich zu hören und mir diese Zeit zu nehmen. Ich möchte dein Wort lesen. Heute treffe ich den Entschluss, dich täglich zu suchen. Mich auch in einer Zweierschaft, einem Hauskreis oder einer Kleingruppe mit anderen Christen zu treffen. Hilf mir, die Dinge, die mich von dir wegziehen wollen und das Unkraut in meinem Leben, das mir den Lebensatem nimmt, zu erkennen, es auszureißen und wieder neu mit dir anzufangen. Bevor du mir sagst, was ich tun soll, sage ich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Ich möchte weniger Fehler machen. Ich möchte den guten Weg für mein Leben gehen. den du für mich vorgesehen hast. Wenn du noch nie zu Jesus Ja gesagt hast, dann kannst du Folgendes beten. Jesus, ich bete, dass du heute in mein Herz und in mein Leben hineinkommst. Mach mir deutlich, dass es dich gibt. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dir vertrauen. In deinem Namen, Jesu, bete ich. Amen.